Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Guten Abend, Reinhold.
Hi, Johannes.
Grüß dich. Hey, Reinhold, du, ich habe mal eine Frage an dich. Warst du schon mal in der Oper?
Nee, also in so einer richtigen Oper, so einer richtigen Operette nicht.
Oh,
nee, dann aber ich war in Bregenz da, weißt du?
Das zählt leider nicht, das bedeutet, der Podcast endet jetzt hier.
Im Moment. Das war, glaube ich, eine Oper.
Also keine Ahnung, ich war ja auch noch nie in der Oper. Ich dachte mir nur, du warst noch nie, deswegen wollte ich dich in Verlegenheit bringen. Aber prinzipiell...
Gibt es zumindest bei unserem Publikum, da habe ich jetzt schlechte Credits, weil ich noch nie in der Oper war.
Genau. Okay. Aber prinzipiell gibt es da ja eine Garderobe. Ja?
Mhm, ja.
Und da gibt man ja dann sein Frack oder sein Mantel ab oder seine, was weiß ich, was man halt, Glump.
Stellst du dir das vor.
So stelle ich mir es in der Oper vor, ja, genau. Okay. Und wie funktioniert das? Also gut, du musst jetzt so tun, als ob du schon mal in der Oper warst.
Also das funktioniert so, Johannes. Mhm. Ich werde vorgefahren, dann wird mir die Tür geöffnet, ich steige aus, gehe die Treppen hoch, nehme meinen Mantel, entkleide mich und gebe das zur Garderobe. Und dann bekomme ich einen Chip mit einer Nummer drauf.
Okay. Genau. Was ist das für eine Nummer, die da drauf steht?
Die Nummer, die hilft nachher wieder, wenn ich meinen Mantel wieder haben will, dass ich meinen Mantel wieder bekomme. Also die Nummer steht für ein bestimmtes Fach oder für eine bestimmte Stelle, an der mein Mantel in dieser Garderobe aufgehängt wird.
Genau.
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Ja. Jetzt könntest du ja einfach quasi diesen Chip nehmen oder diesen Zettel nehmen und da eine andere Nummer draufschreiben oder draufdrucken und dann wieder hingehen und dann würdest du einfach den Mantel von jemandem anders bekommen, oder nicht?
Nein, in der Oper sind das goldene Quadrate, auf denen die Nummer drauf geprägt ist. Das kriege ich nicht so schnell gefälscht. Aber ja,
okay.
Theoretisch könnte ich mir da einfach schnell ein anderes bauen und dann würde ich einen anderen Mantel bekommen. Ja, genau, es gibt keine Frage oder niemand schaut auf meinen Ausweis oder so.
Also, aber das wäre doch besser, wenn, sage ich mal, du ein Ticket kriegen würdest, bei dem drauf steht, ne, also Reinhold Bentele und dann eine Nummer. Und für jedes Drum, das du abgibst, wäre das dann halt eine sequentielle Nummer, eine laufende Nummer, 0, 1, 2, 3, hast 4 Sachen abgegeben, hast 4 so Chips und immer steht dein Name drauf. Das wäre doch schlau, oder?
Es wäre auch schlau, aber es funktioniert auch so.
Es funktioniert in der Oper halt, weil die Oper halt Low Security ist.
Ja, und weil ich anschaue, ob das wirklich mein Mantel ist.
Ah ja, das ist ja spannend, aber vielleicht willst du ja den Mantel von jemandem anders
stellen. Das stimmt.
Ja. Also, es soll heute um Speicher gehen. Und im Endeffekt müssen wir, wenn wir über Speicher uns unterhalten, drüber reden, wie wird Speicher verwaltet. Mhm. Und es gibt quasi zwei große Arten von Speicher oder zwei Klassen. Einmal den physischen Speicher, also wie viele RAM-Riegel habe ich da in meinen PC reingesteckt. Das sind im Endeffekt von der Garderobe die Hängeplätze. Die sind ja endlich. Mhm. Wenn ich da aufkreuze mit 1 Million Mäntel, dann sagen die, nee, die können wir nicht mehr annehmen, das geht nicht.
Du hast gibt eine Möglichkeit.
Richtig.
Und zwar, sie mieten einen anderen Raum an, der ist aber weiter weg und die Leute, die da arbeiten, sind ganz langsam.
Und die tragen die hin und her, genau.
Ja, aber ich greife vorweg.
Das stimmt. Aber prinzipiell gibt es einmal die Haken, die vielleicht durchnummeriert sind. Mhm. Und dann gibt es quasi die Token, die dir zugewiesen sind. Und tatsächlich, bei so einer normalen Garderobe ist es wahrscheinlich so, dass du einfach die Nummer von dem Haken bekommst. Mhm. Also in anderen Worten, die Adresse, die du bekommst, das ist tatsächlich die physische Adresse, wo dann auch dein Mantel an dem Haken hängt.
Mhm, ja.
Aber das hat halt das Problem, dass wenn mehrere Leute im Endeffekt, sag ich mal, mehrere Trümmer abgeben, auch vielleicht nacheinander, in der Pause gibst du dann wieder was ab, dann kriegst du zum einen komplett durcheinander gewürfelte Nummern. Ja, hast einmal die 317 und dann die 429. Also die sind nicht sequenziell. Und zum anderen halt eben genau das Problem, dass die Nummer nicht zu dir gehört, die ist nicht inhärent mit dir assoziiert, sondern du könntest da halt auch eine andere Nummer vorgeben.
Mhm. Er stellt mich vor das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel zurückgehe an die Garderobe und all meine Sachen haben will, gehen im Zweifelsfall verschiedene Leute los und das dauert halt eine Weile, bis ich dann alles zusammen habe, bis ich dann meinen Kram bekomme, weil nicht alles nebeneinander hängt.
Also in der Garderobe kann es ja verteilt hängen, aber auch die Nummern, die du quasi siehst, sind verteilt. Das ist jetzt für dich vielleicht kein großes Problem. Mhm. Aber es ist ja in der Informatik oft so, jedes Informatikproblem lässt sich durch eine weitere Indirektionsstufe lösen. Und da ist es halt genauso, da könnte es auch sein, dass die Person, die an der Garderobe sitzt, halt eine Tabelle führt. Und da steht, ne, Reinhold 0 ist am Haken 370 und Reinhold 1 ist am Haken 412. Und dann könntest du einfach nur sagen, ne, ich möchte alle meine Sachen haben von 0 bis 4 und dann könnte der das in der Tabelle nachschauen und das wäre quasi für dich nicht mehr transparent. Also es wäre eine Abstraktion. Du wüsstest auch nicht mehr, wo, an welchem physischen Haken deine Sachen tatsächlich hängen. Das wäre für dich dann nicht mehr sichtbar. Du hast dann nur noch 0, 1, 2, 3 und halt deinen Namen. Mhm. Und so ist es ja in einem Betriebssystem auch. Da sind wir jetzt keine Leute, die an eine Garderobe gehen, sondern es sind Prozesse, die in einem System laufen und die jeweils ans Betriebssystem sich wenden, um Speicherallokation zu bekommen.
Speicherallokation bedeutet eben, ich sage, ich komme noch mit 4 mehr Sachen und die sollten auch noch untergebracht werden. Und ich will mit meinen 8 Sachen, die ich dann habe, mit denen will ich im Prinzip arbeiten, sagen wir mal so.
Genau. Und das Spannende ist ja immer, dass es eben genau so ist, dass wir eine dynamische Speicherverwaltung haben. Also wenn du vorher genau weißt, wie viel Platz du brauchst, dann wäre ja alles ganz einfach. Aber jetzt surfst du zum Beispiel im Internet und wie groß die Webseite ist, die da kommt, das wissen wir nicht. Mhm. Und das bedeutet, der Browser, der muss halt manchmal ans Betriebssystem sich wenden und nochmal um mehr Speicher betteln und muss sagen, hey, ich hätte da nochmal gern 1 Megabyte. Und dann kriegt er das zugewiesen. Und das Coole an so einer Indirektionsstufe, also an so einer Tabelle, die vom Betriebssystem geführt wird, wir sprechen da von segmentierten, gepagten Speicher, ist, dass es für den Browser dann eben auch aussieht, als ob er sequenziell diesen Speicher hätte. Also der kann dann einfach die Webseite weiter nach hinten schreiben, ja, an einen kontinuierlichen Speicherblock, der aber eigentlich vielleicht fragmentiert ist. Ja, auf dem physischen Speicher geht es kreuz und quer, aber das ist dem Prozess selber, dem Browser selber egal.
Das heißt, alle Programme, alle Prozesse besser gesagt, teilen sich eben den Speicher und wie das Ganze verwaltet ist. Ist für mich als Prozess völlig wurscht. Ich habe von 0 bis 16 habe ich meine Plätze und kann damit fleißig arbeiten, wie ich will. Was im Hintergrund passiert, wo genau das jetzt physisch, in welchem Bauteil das landet oder in welchem Abteil, das ist mir egal.
Genau. Und jetzt ist die Sache ja die, was ist da jetzt Cyber Security dran bisher? Bisher ja eigentlich noch nichts. Das ist jetzt normale Informatik, sage ich jetzt mal.
Ja, aber ja, ich könnte mir vorstellen, also ich habe jetzt 4 Sachen abgegeben und will nochmal 4 Sachen mehr abgeben, will damit arbeiten. Und dann sage ich, ich will aber Sache 9. Mhm. Dann würde mir doch die Garderobe würde sagen, hey, nee, da gibt es kein 9. Ding für dich. Oder?
Genau. Hoffentlich. Also das ist genau das einer der großen Vorteile. Also ich sage jetzt mal so, ne, wenn du reinen physischen Speicher hättest, ja, und du bekommst Garderobenhaken 370 zugewiesen, dann kannst du natürlich auch sagen, ja, gib mir auch mal 371, 372 und 374 und kriegst dann halt irgendwas, vielleicht von deinen Nebensitzern, ja. Mhm. Und in so einem gepagten Fall ist das halt nicht so. In einem gepagten Fall sagst du, ich möchte jetzt Reinhold Sache 9 und dann sagt die Garderobe, nee, die gibt's nicht. Ja, ja, und tatsächlich sagt die das meistens auch ziemlich rabiat zu dir. Die sagt nämlich, und jetzt musst du sterben dafür, dass du diese Fragen gestellt hast. Also,
wirklich? Allein für die Frage werde ich abgesägt.
Nee, also bei Prozessen ist das ziemlich gnadenlos. Da wird ein Signal geschickt, sagen wir. Mhm. Das Signal Segmentation Violation. Also du hast ein Segment verletzt. Und wenn du ein Segment verletzt, dann ist die Standardaktion, dass der Prozess stirbt.
Okay, dann würde ich sagen, als nächstes sagst du, du bist Reinhold und versuchst dir meine Sachen zu holen.
Genau, das kann ich aber nicht, weil im Endeffekt verschiedene Prozesse normalerweise streng voneinander isoliert sind. Also die Art und Weise, wie Prozesse identifiziert sind, das wird quasi in der Eingangskontrolle gemacht. Ne? Es wird quasi initial, wenn ich, naja gut, also ich sag mal, in der Oper geboren werde, ja, wie es halt so passiert ist damals, da wird mir halt quasi eine eindeutige Steuernummer zugewiesen und an der werde ich identifiziert über meine Lebenszeit.
Und du kannst auch nichts dagegen machen, also du kannst dir jetzt nicht einfach eine andere Nummer geben.
Nee, die kann ich mir nicht geben, die ist implizit. Also ich gehe immer nur ans Betriebssystem und ich sage auch tatsächlich nicht meinen eigenen Namen, sondern der ist implizit. Ich sehe nur quasi meine Sicht auf diese Garderobe, ich sehe nur meine Plätze. Mhm. Und was jetzt passieren kann, ist, ne, ich rede ja vielleicht auch mit außerhalb, ne? Also jetzt quasi um die Analogie zu brechen, wenn ich jetzt der Browser bin, dann rede ich ja mit einem Webserver und der schickt mir Daten. Ne? Ich sage, ich möchte eine Webseite öffnen und der sagt, hier, ich habe die Webseite und die ist 1000 Byte lang. Und dann sage ich, ja, gib mal. Und dann schickt der mir die übers Netzwerk und ich schreibe die natürlich auch erstmal in den Speicher rein, damit ich die dann weiterverarbeiten kann, um sie letztlich anzuzeigen. Mhm. Und eine Sache, die ja passieren kann, ist, dass der Webserver sagt, ja, ich habe hier eine Webseite, die ist 1000 Byte lang und dann schickt er einfach mehr.
Okay, aber das ist ja nicht so schlimm. Dann kann ich sagen, okay, die gucke ich mir nicht an, die verwerfe ich. Oder ich nehme sie halt erstmal an, ne? Oder? Also genau. Ich habe mir den Speicher für 1000 Byte reserviert und schwupp, kommt da einfach was.
Das ist jetzt die Frage, was passiert. Also das ist eigentlich auch so eine spannende Frage. Es könnte sein, dass das geprüft wird und guter Code würde es prüfen. Der würde sagen, ha, da kam zu viel, irgendwas ist hier faul, ich mache da nichts. Mhm. Also es ist halt manchmal so, also Programmierer sind ja nicht unfehlbar. Das heißt, es kann denen schon unterlaufen, dass sie dem Server einfach glauben. Und die meisten Server, die verhalten sich ja auch erwartungsgemäß. Also wenn die sagen, sie schicken 1000 Byte, schicken die auch 1000 Byte. Mhm. Aber was ist denn jetzt, wenn der Programmierer das nicht beachtet hat und dann kommt trotzdem mehr, weil vielleicht der Server tatsächlich einen Angriff auf unseren Browser vorhat?
Ich stelle es mir jetzt nicht so kritisch vor, dann bekomme ich eben mehr und kann das aber nicht mehr in den Speicher wegschreiben, deswegen ist dann mein Programm wahrscheinlich auch beendet. Oder ein ähnliches Signal kommt dann eben, ja, ich will zu viel reinschreiben, Stopp aus, Browser stürzt ab.
Genau, also das wäre schön, aber leider ist es nicht in allen Fällen so natürlich. Also je nachdem, wo dieser Speicher ist, und das ist dann eben so ein bisschen technisches Implementierungsdetail, kann das schon sein, dass Datenstrukturen überschrieben werden, entweder vom sogenannten Heap, also unserem, sag ich mal, Programm Datenspeicher in dem Prozess oder auf dem Stack, also unserem, sag ich mal, Laufzeit-Kontrollflussspeicher in dem Prozess. Und beides ist eigentlich Kacke. Mhm. Und über beides kann es sein, da sprechen wir davon, dass der Angreifer den Kontrollfluss des Programms beeinflussen kann. Also im Klartext, dass er Code mitliefern kann, Schadcode, der dann auf unserem Browser im Kontext meines Browsers ausgeführt wird. Und das ist halt richtig schlecht. Das darf nicht passieren.
Aber Moment, das geht mir jetzt zu schnell. Also warum kann er dann Code mitliefern, der ausgeführt wird? Also es kommt einfach zu viel, kommt rein und das würde im Zweifelsfall, also du gehst davon aus, wenn das Ganze verwundbar ist oder das nicht geprüft wird, dann wird das erstmal abgelegt im Speicher. Und warum wird der Code dann gleich ausgeführt?
Naja, das ist ein bisschen schwieriger zu beantworten. Also im ganz allereinfachsten Fall, ohne Schutzmaßnahmen, wenn wir davon ausgehen, dass wir Code haben, der auf dem Stack liegt, dazu muss man wissen, was liegt auf dem Stack. Auf dem Stack liegen typischerweise Rücksprungadressen. Ne? Wir haben ja irgendwelche Funktionen und die können andere Funktionen aufrufen, die wiederum Funktionen aufrufen können und so weiter und so fort. Das bedeutet, jedes Mal, wenn so ein Funktionsaufruf passiert, dann muss sich der Computer wegschreiben, okay, wenn die Funktion zu Ende ist, wo muss ich dann wieder hin zurück? Und das Problem ist jetzt, dass auf diesem Stack eben auch Daten liegen können. Und wenn dieser Datenpuffer dann überschrieben wird, dann überschreibt er eben zum Beispiel solche Rücksprungadressen. Das nennt sich dann eben Buffer Overflow. Und in dem Fall, dass wir so einen Buffer Overflow haben, wird das Programm, also irgendwann diese Funktion, die jetzt eine Webseite liest und die in den Speicher schreibt, die ist irgendwann fertig und die macht dann quasi eine Return-Instruktion, also die sagt, okay, die Funktion ist beendet. Dann sucht der Computer diese Rücksprungadresse. Die Rücksprungadresse wurde jetzt aber überschrieben mit einem Teil, der eigentlich quasi Webseitendaten war. Und dann springt das Programm wohin, wo es überhaupt nie hinspringen sollte. Und diese Adresse, wohin es hinspringt, weil es zurück will, ist in Angreiferkontrolle.
Und komme ich überhaupt an die Adresse? Also ist das dann nicht eben außerhalb meines verfügbaren Adressraums, den ich vom Betriebssystem bekommen habe?
Das ist jetzt eben hochspannend. Das ist genau die Frage. Mhm. Also das ist das, wo auch Cybersecurity mit reinkommt, also wo wir jetzt quasi Schutzmaßnahmen haben. Ganz früher, also naja, so lange ist es noch nicht her, ja. Mhm. Aber ich sage jetzt mal zu einem i686 oder so, also zu Zeiten von 32-Bit-Intel-Rechner, war es so, dass tatsächlich der Adressraum relativ klein war, also 32-Bit eben. Das bedeutet, es gibt nur 4 GB an Daten, die du da überhaupt drinnen hast. Also in anderen Worten, du hast eine 32-Bit-Adresse, du hast 32 Nullen oder 1 und das bedeutet, du kannst nicht mehr adressieren als diese 4 GB. Und weil dieser Speicher so klein ist, war es halt einfach auch so, dass bestimmte Funktionen immer an derselben Adresse zu finden waren in einem bestimmten Programm. Das ist natürlich für einen Angreifer sehr günstig. Also wenn der weiß, okay, pass auf, ich möchte zum Beispiel eine Datei löschen. Ja? Mhm. Und die Funktion für die Datei zu löschen, die liegt bei 4711. Dann schreibe ich quasi da an genau die eine Stelle 4711 rein und dann wird da hingesprungen.
Verstehe. Aber das Problem ist gelöst hoffentlich inzwischen.
Ja, genau. Also es gibt Gegenmaßnahmen dagegen. Ja. Und das ist quasi eine Gegenmaßnahme, über die wir sprechen wollen, auch im Rahmen von Speicher, ist das sogenannte ASLR.
Ja, ich glaube, ich habe schon mal davon gehört. Ich glaube, wir hatten es auch schon in einer Folge. Ist das was mit Randomisierung auch hinten?
Genau, das ist die Address-Based Layout Randomization. Also um genau das zu verhindern, dass bestimmte Funktionen immer an derselben Stelle landen, wird es heute bei einem modernen 64-Bit-Betriebssystem typischerweise cleverer gemacht. Also wir haben ja bestimmte Funktionen, die wir für den Betrieb des Programms brauchen. Und wir machen es jetzt aber so, dass wir uns nicht von vornherein festlegen, sondern wir sagen, bei jedem Start des Programms wird quasi vom Betriebssystem aus gewürfelt, wo diese Funktionen liegen. Das geht unter gewissen Umständen nur. Also insbesondere dürfen dann natürlich diese Funktionen, die wir da haben, die dürfen selber nur relative Referenzen verwenden. Ja, die dürfen nicht mehr auf absolute Adressen in dem Speicherbereich zugreifen, weil die gibt es nicht mehr. Es muss alles relativ sein. Hier reden wir von reduzierbarem Code, also Code, der in der Position veränderbar ist oder auch PIC, Position Independent Code genannt. Das bedeutet, diese Funktion, die wird für jeden Programmstart einfach umhergewürfelt, sodass der Angreifer diese eine Sache halt nicht mehr sieht.
Mhm. Und wird das von der Hardware eigentlich gemacht, ASLR, oder ist das das Betriebssystem?
ASLR ist ein Betriebssystem-Feature, das aber Hardware-Unterstützung braucht. Also die Hardware tatsächlich, die das macht, ist die MMU, die Memory Management Unit, also ein Teil der CPU, die eben dieses ganze Paging macht. Aber dieses Ausgewürfele, das macht tatsächlich der Kern, wenn er die Page-Tables im System hinterlegt.
Und alles, was mit Zufall zu tun hat, diese Zufallsgenerierung, Randomisierung, die funktioniert gut? Ist ja immer so ein Thema mit Zufallsgenerierung.
Also es funktioniert meistens ganz gut. Es gibt auch ab und zu Bugs. Also tatsächlich bei Linux war es kürzlich so, dass unter bestimmten Umständen die Entropie von ASLR stark reduziert war. Also wir haben ja bei einem 64-Bit-System einen riesigen Adressraum. Gut, der ist auch nicht 64-Bit groß, der ist nur 48-Bit typischerweise groß, aber immer noch sehr, 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 sehr groß. Und tatsächlich war da die Menge an zu erwartender Zufälligkeit deutlich geringer, als was man hätte machen können. Mhm. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es gut. Und das ist quasi nur eines der Beispiele, die ich nennen wollte, über wie wir versuchen, Security in alle Ebenen der Laufzeitumgebung reinzubringen. Also das ist nur eine zusätzliche Maßnahme. Das ist nicht das Allheilmittel, die soll also nicht alles aufhalten, aber für den Fall der Fälle soll die eben genau eine Sache dem Angreifer deutlich schwieriger machen.
Mhm. Wie so oft löst der Zufall all unsere Probleme?
Manche zumindest, manche.
Gibt es noch andere Schutzmechanismen eigentlich im Punkto Speicher?
Also ich glaube, über Stack Canaries hatten wir uns, glaube ich, auch schon mal unterhalten in der Folge.
Ja.
Ja, also da ist die Idee auch ganz einfach, dass man im Endeffekt zwischen die Rücksprungadresse und Daten immer so einen auch randomisierten Wert reinschreibt und der Compiler überall Checks drinnen hat, ob bei einem Rücksprung dieser Wert noch denselben hat, den er bei dem Funktionsaufruf hatte. Ja? Also es bedeutet andersrum, ja, ich mache einen Funktionsaufruf, ich schreibe da 12.29.3 rein und dann wird die Funktion ausgeführt und beim Rücksprung, bevor ich diesen Rücksprung ausführe, gucke ich, steht da noch 12.49.3 drinnen. Und dieser Wert ist halt nicht 12.49.3 immer, sondern der ist randomisiert. Das bedeutet, wenn der Angreifer jetzt Daten überschrieben hat und halt zufällig eben da nicht 12.49.3 drin steht, dann steht da irgendwas anderes drin und dann breche ich ab. Dann okay. Terminiere ich das Programm auch. Dann fliegt mir da ein Sickerboard um die Ohren.
Okay. Das heißt also, die Prozesse selber, da gibt es keine Maßnahmen, um das Speichermanagement sicher zu machen, weil schließlich das Speichermanagement allein durchs Betriebssystem gemacht wird.
Also das Speichermanagement wird quasi von einem Teil zum Betriebssystem gemacht, aber natürlich liegt da auch ein anderer großer Teil in dem Prozess selber. Mhm. Und das ist auch ein sehr spannender Aspekt. Also da ist es ja so, das Betriebssystem, das kann dir nur so einen Riesenklotz hinwerfen. Ne? Du hast einen Systemaufruf und du sagst, hey, ich brauche jetzt mal einen Megabyte mehr. Und dann sagt er, hier ist er. Und jetzt ist die Sache die, ich habe ja Allokationen, die sind viel kleiner typischerweise. Ich will mal hier 100 Byte, mal da 200 Byte haben. Und die Verwaltung auf diesem Granularitätslevel, die ist tatsächlich in Prozesshoheit. Und das bedeutet, überall, wo was in Prozesshoheit ist, können halt auch Fehler passieren. Also es bedeutet, ich kann eine Allokation machen und dann kann ich auch wieder eine Deallokation machen und dann kann ich vielleicht aber diesen bereits deallokierten Speicher wieder nutzen, zumindest in einer speicherunsicheren Programmiersprache, wie zum Beispiel C.
Ja genau, eine Maßnahme ist eben, dass man speichersichere Sprachen verwendet. Also nicht unbedingt C, sondern in Rust. Also wir hatten es in der CrowdStrike-Folge, hatten wir es ja auch schon davon.
Ich finde es tatsächlich, also das ist nämlich auch voll spannend eigentlich. Also wenn wir drüber sprechen, dass Speicherverwaltung ja eigentlich aus den Händen der Programmierer genommen werden sollte, weil es halt zu fehleranfällig ist und dann letztlich zu Sicherheitsproblemen führt, dann muss man natürlich auch dazu sagen, dass Programmiersprachen, die speichersicher sind, teilweise halt Einschränkungen haben, die die Usability einfach schwieriger machen. Also ich muss sagen, ich tue mir mit Rust echt schwer, ich finde es mega gut und ich muss das auch unbedingt lernen, aber vielleicht bin ich auch einfach schon zu eingerostet. Alt. Ja, Mann, ich bin ein bisschen verkalkt da oben.
Kennst du Java?
Ja, genau, so weit kommt es noch einmal. Ja, erzähl mal, wie stellt denn Java Speichersicherheit her? Jetzt kannst du aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja gut, in Java habe ich nichts mit irgendwelchen Pointern zu tun, die interessieren mich dann nicht. Ich habe Objekte, ich brauche keine Pointer.
Aber die liegen doch auch im Speicher irgendwo.
Die Objekte?
Ja.
Ja, das ist doch schön. Und die lege ich an und die werden dann irgendwann wieder abgeräumt, wenn ich sie nicht brauche. Da gibt es so einen kleinen Müllsammler, der kommt dann vorbei und sagt, okay, sammle ich ein, ja. Sehe, es gibt keine Referenz mehr drauf, erledige ich für dich. Zack, bumm, fertig. Java ist eine tolle Sprache.
Jetzt hast du was gesagt, was voll spannend ist, nämlich Referenz. Wie funktioniert das denn in Java? Also ich habe ja gesagt, in C, da haben wir eine Allokation und eine explizite Deallokation und das fehlt ja in Java.
Ja, ich habe meine Objekte, die erstelle ich, die erzeuge ich und solange ich eben die referenziere, sprich von meinem Code noch weiterhin nutze, also die Objekte noch aktiv habe, dann leben die da auch noch. Ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst.
Na, ja, dass es einen Referenzzähler gibt, der mitzählt. Jedes Mal, wenn du das Objekt irgendwo gehst, wird der erhöht und erst okay. Wenn der auf Null ist, dann hat keiner mehr einen Zugriff auf das Objekt und dann kann es auch aufgeräumt werden quasi.
Okay, ja, okay, das ist schön.
Oh Mann, Reinhold. Also auf jeden Fall, klar, so Speichersicherheit zu gewährleisten ist super schwierig und aber auch mit Hilfe von Reference Counting, wie zum Beispiel bei Java, muss man schon in manchen Szenarien ein bisschen aufpassen, was man macht, dass man da nicht zum Beispiel so Schleifen von Objekten, bei denen der Garbage Collector, also dieser Müllsammler, dann halt nicht versteht, dass die Objekte eigentlich nicht mehr gebraucht werden und dann räumt sie niemand mehr ab oder so zum Beispiel. Ne? Aber prinzipiell ist das natürlich schon eine sehr, sehr gute Idee.
Das heißt also, all unsere Probleme hinsichtlich Speicher und Cybersecurity sind gelöst durch ASLR und die entsprechenden Implementierungen in den Betriebssystemen. Ist alles gut?
Naja.
An der Stelle zumindest.
Also an der Stelle stehen wir ganz gut da im Verhältnis zu, sag ich mal, vor 20 Jahren. Das Problem ist, die genau selben Ollen-Bugs, die wir vor 20 Jahren auf dem Desktop-Bereich hatten, haben wir jetzt halt im Embedded-Bereich wieder. Also wo Prozessoren zum Einsatz kommen, die eben nicht so einen großen Adressraum haben und wo es eben so schöne Abwehrmechanismen nicht gibt. Und tatsächlich im Embedded-Bereich werden häufig eben auch keine speichersicheren Sprachen verwendet. Genau. Ja. Ich würde sagen, diese rohen Angriffe auf Speicher im Desktop-Bereich, die sind sehr, sehr schwer geworden. Nicht unmöglich, aber tatsächlich dieses einfache, ich schicke einfach zu viele Daten und dann kann ich den Prozess kapern, das funktioniert so nicht mehr heutzutage.
Okay. Ja, das ist doch gut. Das ist doch mal ein optimistischer Ausgang der Folge. Wenn du jetzt ein Ticket für eine Oper gewinnen willst, dann müsstest du noch alle Quizfragen richtig beantworten, die ich für dich heute habe.
Ey, du hast keinen Quiz für mich.
Doch.
Jetzt. Ach nein.
Natürlich, es wird mal wieder Zeit.
Oh Gott.
Also es gibt so eine Aufwärmfrage. Nee, es gibt zwei Aufwärmfragen und dann wird's knackig. Okay? Also okay. Die erste Aufwärmfrage ist die. Durchschnittspreis für ein Gigabyte RAM Was schätzt du, was heutzutage so der Durchschnittspreis ist? Ganz grob, Pi mal Daumen. Das ist nicht die eigentliche Quizfrage.
Der Durchschnittspreis. Also DDR4 kosten 32 GB, oh, 150 Euro, sage ich. Mhm. Also das heißt pro Gigabyte, ich sag 5 Euro pro Gigabyte.
Ja, das ist wie gesagt, also so 3 bis 4 Euro, sowas ist es wohl.
Ah, okay.
Genau, aber ist nicht so wichtig. Wichtig ist die Frage, wie war der Preis vor 20 Jahren für 1 Gigabyte RAM?
100 Euro.
Ja, gar nicht so schlecht, aber falsch. Also 260 Euro waren das noch vor 20 Jahren. Also was wir damals ausgegeben haben, nur für Speicher. Und für Speicher war wichtig zum Zocken.
Ja, auf jeden Fall.
Was denkst du, wie viel RAM der erste PC hatte, der erste IBM-PC?
Der erste IBM-PC, also der 8086 XT.
Der erste IBM-PC, ja.
640 Kilobyte.
Weniger.
Ja.
Ja, also falsch. Herzlichen Glückwunsch. Das Opern-Ticket rückt in weite Ferne. 16 Kilobyte waren es anfangs und dann 64 Kilobyte.
Aber das war dann kein IBM-kompatibler PC. Was war das für einer?
Doch, spreche ich nach. Mann, das ist Wikipedia-Wissen. Also, das ist mein Quiz. Okay. Ich gebe die Fragen vor. Okay. Falsch.
Okay, okay.
Du hast recht. Frage Nummer 3 und jetzt wird's interessant. Also was schätzt du, wie viel RAM heute der beste Supercomputer hat?
Ich sag 1 Petabyte.
Inzwischen mehr tatsächlich.
Echt?
Mhm. Also laut Wikipedia oder laut irgendwelchen Quellen bei 9,2 Petabyte. Ich habe es aber tatsächlich nachgerechnet. Also die geben ja so an, wie viele Nodes hat dieser Supercomputer und wie viel RAM hat da eine CPU und eine GPU. Es sind 4 GPUs pro Node drin. Und dann geben sie halt so an, ja, wie viele Blades und wie viele Rack-Cabinets sie insgesamt haben. Und das sind 9,4 Petabyte eigentlich. Ja.
Krass. Das ist unfassbar viel.
Ja.
Unfassbar. Ja. Wo steht der? Was ist das für ein Rechner?
Also das ist der Frontier Supercomputer von Hewlett-Packard und steht in den USA, in Tennessee.
Und steht da, was der macht mit so viel RAM?
Operator ist Oak Ridge National Laboratory and US Department of Energy.
Mhm. Ja. Das ist so eine Front von der NSA.
Wahrscheinlich. Ja, tut mir leid. Das war's dann mit dem Opernbesuch. Kein Freischütz.
Ich hatte mich halt schon so drauf gefreut. Ehrlich gesagt, ich habe schon so eine Brille auf dem Stock mir gekauft.
So ein Monokel. Ja. Tja, genau. Also dann vielleicht in einem der nächsten Quizzes mal schauen. Gut, ich habe heute was gelernt wieder über ASLR. Total interessant. Ich weiß nicht, wie es unsere Hörer fanden. Bin sehr gespannt, was euer Feedback ist. Schreibt uns gern wie immer eine Mail. Wir freuen uns da über jede Mail. Und wir haben jetzt dieses Reddit-Forum, Subreddit, oder wie heißt das? Ich muss da noch mich ein bisschen mit auseinandersetzen, aber total cool, weil da auch schon gepostet wurde. Für heute würde ich sagen, machen wir Schluss, Johannes.
Genau.
Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Dir auch, Reinhold. Tschüss.
Bis bald. Ciao.